Ich glaube, ein Tipp, der sich auch so aus unserem Feedback heraus so etabliert hat, ist einfach Struktur. Gebt den Leuten am Anfang an die Hand, was die nächsten Tage passiert. Weil ich glaube, Leute in so Situationen sind schnell überfordert, Angst und wissen nicht so genau, trauen sich vielleicht dann auch nicht. So, fuck, wo war nochmal mein Büro? Kann ich da jetzt hinlaufen und so? Die sehen alle hier so busy aus, ich kann die nicht stören und so, ne? Einfach Struktur geben und sagen, von 8 bis 12 machen wir das. Um 12 gehen wir alle zusammen hier unten essen und um 13 Uhr geht's weiter. Also wirklich so Basics. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy, was geht ab?
Man hört es vielleicht an meiner Stimme.
Meine auch, ja. Du hast mich angesteckt.
Letzte Woche haben wir noch Podcast hier am Freitag zusammen aufgenommen. Und ich war da schon etwas nasal. Man wird das hören in der Folge mit Selma. Und ich bin erkältet und ich ziehe gerade um.
Wir werden Nachbarn.
Ja, heute Morgen bin ich schon entlang gefahren, hatte heute Morgen schon Sachen in die Wohnung gebracht und fahre da entlang und denke, da leuchten schon die Lichter beim Johannes im Auto. Konnte ich mal wieder neben dir stehen bleiben, hatten wir schon lange nicht mehr den Moment und dir guten Morgen sagen von Auto zu Auto.
Aber wirklich, man muss dazu sagen, mein Auto ist immer so zugefroren aktuell und dann setze ich mich rein und will nicht, freikratzen und ja. Dann sitze ich da immer 3-4 Minuten, höre noch Podcast und lasse dann schön gemütlich warm werden.
Ja, da habe ich ihn heute Morgen dabei erwischt und von daher sind das gerade so zwei Sachen, die nicht so zusammenpassen. Das geht gerade privat ab, ansonsten haben wir gerade so viele Anfragen. Da bin ich gerade fleißig dabei, dass alle möglichst zeitnah ihre Angebote bekommen und ihre Rückmeldung. Und ich habe ganz viel Calls. Das sind gerade so die Themen, die abgehen. Und es kriegt viel. Und wir waren im Schwarzwald mit dem lieben Frank letzte Woche mal wieder. 2 Tage auf Offsite-Strategie-Workshop.
Key-Learning aus dem Strategie-Meeting.
Key-Learning aus dem Strategie-Workshop war, dass wir für uns selbst so einen ganz klaren Purpose gefunden haben und das Purpose nicht unbedingt was zu tun hat mit irgendwie der Vision. Also unser Purpose, haben wir gesagt, war eigentlich zweigeteilt und dass wir gesagt haben, 50% von unserem Purpose ist unser Team. Und dass wir genauso wie wir andere Unternehmen befähigen wollen, sich zukunftsfähig aufzustellen mit Marktplätzen, dass wir auch mindestens sagen, zu 50%, das ist uns einfach wichtig, dass wir coole Arbeitsplätze schaffen und jeder Spaß an der Arbeit hat jeden Tag und wir das gleichwertig sehen möchten. Ja. Was geht bei dir?
Nummer 1, ich arbeite gerade an einem How-to-Podcast, um da selbst zu reflektieren, was können wir im Podcasten besser machen, insofern, dass wir beide bessere ModeratorInnen werden. Daher würde ich sehr gerne von euch wissen, vor allem die Leute, die uns auch öfter hören, schreibt mir mal bitte in Instagram, johannes.snox, was findet ihr, könnten wir besser machen? Und da einfach so ein paar rhetorische Feinheiten rauszubekommen bei uns beiden, da schreibe ich gerade, was wir besser machen können, dass es inhaltlich einfach noch besser ist, weil ich mir ein paar Podcaster angehört habe in den USA, so die ganz Großen, die dann so Barack Obama und alle da hatten, was die so machen. Und zum Beispiel eine Sache ist, dass sie sehr viel Entweder-Oder-Fragen machen und sehr viel schneller gerade am Anfang. Und das habe ich jetzt schon in den letzten Folgen versucht, so ein bisschen umzusetzen, dass man so direkt in den Podcast reinkommt. Auch jetzt bei der Folge mit Selma, also hört euch das gut an. Und da will ich so ein paar Sachen, dass wir beide rhetorisch besser werden. Das geht bei mir ab.
Mhm. Cool.
Viel Spaß mit der Folge.
Ja, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce, why not? Heute haben wir die liebe Selma aus dem Team Snox zu Gast. Ich bin mir sicher, der ein oder andere oder die andere ist schon über Selma auf LinkedIn zumindest gestoßen oder unserem Format Jobs bei Snox. Sie arbeitet nämlich seit November 2020 als Teamlead HR bei uns und ja, hat da angefangen, als es nicht wirklich eine HR-Abteilung gab, muss man sagen, hat den Bereich einmal komplett für uns aufgebaut und strukturiert und mittlerweile verantwortet sie ein Team aus 5 Menschen bei uns und wir sind sehr froh, sie bei uns zu haben und wollen heute einmal mit ihr sprechen, wie wir das Thema MitarbeiterInnen-Onboarding aufgebaut haben, mit welchen Maßnahmen wir unsere MitarbeiterInnen an uns binden, wie wir deren Arbeitsalltag so schön wie möglich gestalten möchten und vieles, vieles weitere. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, liebe Selma.
Dankeschön. Ich sitze einfach seit einem Jahr neben diesem Podcast-Studio und es ist total verrückt, jetzt hier drin sitzen zu dürfen.
Und es muss doch jetzt für viele Zuhörerinnen der Moment sein,
ja.
Die Stimme kenne ich irgendwoher. Du sprichst unser Intro-Jingle, wie nennt man das?
Ja, Laurenz meinte gestern zu mir, ich soll mich introducen als, ich bin die Stimme hinter dem Intro.
Ja, was sagst du genau da?
Ich sag E-Commerce, why not? Ein Podcast von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag.
Du hast aber auch eine Radiostimme, muss ich sagen. Ja. LinkedIn oder Instagram?
LinkedIn.
Also wenn du nur noch eine Sache machen könntest?
Ja, weil Instagram für mich gar nicht mehr so catchy ist. Also was so Social Media, Fun, Ästhetik, Content angeht, bin ich absolut Team TikTok geworden seit dem Lockdown.
Dann LinkedIn oder TikTok?
Das ist voll gemein. Ich muss jetzt wahrscheinlich LinkedIn sagen, aber ehrlicherweise würde ich TikTok sagen.
Top 3 Accounts von dir?
Von TikTok?
Ja.
Oh. Ganz random, ehrlicherweise. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen in einem Gespräch. Da gibt es so einen Typ, der backt Sachen. Und der macht das
so pervers.
Ah, da, dieser, das ist so pervers. Nee, nicht Clemens, wie heißt er denn?
Doch, Cedric
Lorenz. Ja.
Ihr müsst kurz dazu, die Romy strahlt gerade.
Ich habe ihn erst die Woche entdeckt, beziehungsweise auf dem Offside wurde er mir von alle Mädels im Team, Cedric Lorenz, kennst du den nicht? Und dann haben wir uns eine halbe Stunde Cedric Lorenz Videos
angeguckt. Ja, also Shoutout an den.
Der zwei weitere Accounts.
Eine ganz neue Bekanntschaft. Eine Entdeckung, wollte ich sagen, von mir. Schön wär's. Emily Kaiser heißt die. Die verkörpert für mich alles, was TikTok irgendwie geil macht. Und zwar random Content. Also die macht so Vlogs, aber halt so jeden Morgen das Gleiche. So Skincare, was die so anzieht. Die wohnt irgendwie in Arizona. Die ist, glaube ich, 22, hat ein Kind, also so eine junge Mom. Und die ist für mich auch das perfekte Beispiel, warum einfach TikTok immer noch die in meinen Augen verrückteste Plattform ever ist. Weil ich habe die entdeckt vor, lass es 2 Monate sein. Und da hatte die, glaube ich, 600.000, wo ich schon dachte, okay, krass. Gestern schaue ich und die hat einfach 2 Millionen Follower. Einfach komplett crazy.
Emily Kaiser?
Ja.
Account Nummer 3?
Natürlich, der Snox, why not account? Nee, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich bin so ein For You-Page.
Ich wollte gerade sagen, bei TikTok ist es so viel schwieriger, Accounts zu nennen. Bei Instagram könnte man jetzt direkt sagen, bam, bam, bam. Aber ja, durch die For You-Page siehst du halt immer wieder einzelne coole Videos, aber auch selten, finde ich, klickst. Also, es muss dich richtig catchen, damit du aufs Profil klickst, damit du und nicht weiter nach unten scrollst.
Voll. Aber eine fällt mir noch ein, die ich toll finde, über die haben wir gerade witzigerweise vorhin gesprochen. Die heißt Remy und die macht Realistic Hauls. Die ist so ein Plus-Size-Model, also die entspricht jetzt nicht der Norm, so Schönheit. Und die bestellt dann halt immer bei Zara und so. Und Zara ist ja auch bekannt für seine so crazy Fotoshootings, wie die das machen. Und die stellt es immer nach und das ist so witzig. Also da habe ich mich wirklich jedes Mal tot. Die ist toll.
Wir springen in einen Onboarding-Call.
Ja.
Beziehungsweise eher einen Bewerbern-Call. Du machst das inzwischen ja nicht mehr selber, aber wie hast du dich damals vorgestellt, wie so deine Snox-Geschichte ist? Jemand neu, der bewirbt sich, das musst du mir auch so ein bisschen abholen, wer du bist.
Ja, ich habe immer gesagt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich gelandet bin bei Snox, ehrlicherweise. Ich habe damals studiert und wusste dann irgendwie nicht so richtig, was ich eigentlich machen will und bin durch einen Zufall ja dann im HR gelandet und habe gemerkt, dass es mir super viel Spaß macht, irgendwie mit Menschen zu arbeiten, aber ich habe das ja eher in so einem Corporate-Umfeld gemacht und das hat mich irgendwann überhaupt nicht erfüllt, weil ich so dachte, ach krass, ist dieses Arbeiten, von dem alle reden, so man zieht sich jeden Tag irgendwie an, aber man trägt gar nicht das, was man irgendwie tragen will und so und dann sind wir uns ja irgendwann über den Weg gelaufen, Johannes, nach langer Zeit. Und ich hatte Snox immer so ein bisschen verfolgt und fand das so ganz cool, aber habe das ehrlicherweise gar nicht so zusammengepuzzelt alles. Ich habe dann nur damals mitbekommen, okay, dieser alte Schulfreund von mir macht einen Kaffee auf. Und ich dachte so, hey, macht der nicht irgendwas mit Socken? So, ich habe es gar nicht gecheckt. Und dann, kannte ich ja schon 1-2 Leute. Romy, wir kannten uns ja dann irgendwie auch, haben uns dann irgendwann kennengelernt und ja, so durch diese alte Mannheim-Connection hatte ich dann irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die halbe Stadt arbeitet irgendwie bei diesem Startup, so voll komisch. Und
wie viel waren wir damals? So 15, 20 max, oder?
Also als ich angefangen habe, waren wir so ein bisschen mehr als 30. Und als ich aber so das erste Mal so Berührungspunkte hatte, das war ja ein paar Monate vorher im Sommer 20, glaube ich, dann dürfen es nicht mehr als 20 Leute, glaube ich, gewesen sein. Ja, und ich sage immer, durch viele Zufälle und durch viele irgendwie witzige Situationen und am Ende wahrscheinlich auch so ein bisschen Schicksal irgendwie, bin ich hierher gekommen und ja, bereue seitdem keinen einzigen Tag hier zu sein. Aber ja, es ist verrückt, weil ich glaube, hätte mir jemand damals gesagt, also ich bin ja weggezogen nach dem Abi und wollte irgendwie nie wieder hier zurück und habe mir immer gesagt, egal was ich mache, nie wieder zurück nach Mannheim. Auf gar keinen Fall. Ja, 2,5 Jahre später lebe ich wieder hier. Ja, aber es hat sich gelohnt.
Kurze Anekdote, war bei mir tatsächlich genauso und erzähle ich auch immer wieder, dass ich auch gesagt habe, nie wieder nach Mannheim. Und auch Johannes und Felix mich eigentlich dazu bewegt haben.
Kriegt ihr eigentlich Geld von der
Mannheim, hört ihr das?
Und ich einen Tag nach meiner Masterarbeit mit den beiden essen war und sie mir gesagt haben, so, ja, was machst du jetzt nicht? So, ja, ich habe noch so 3 Monate, bis mein Job wieder anfängt. Und sie meinten, das ist doch Schwachsinn. So, kommst morgen ins Büro, so, wir brauchen Hilfe. Und damit habt ihr mich wieder mit Mannheim gecatcht.
Was sind die typischen Fuck-Ups? Du kamst bei uns rein, wir hatten keine HR-Abteilung. Ich glaube, viele ZuhörerInnen sind ja auch hier in einer Unternehmensgröße von 5 bis 30 Leuten. Was waren so diese Struggle, die du bei uns gesehen hast?
Ich erinnere mich da immer gerne an meinen ersten Arbeitstag zurück mit Felix Bauer, der mir die Tür aufgemacht hat morgens. Und wir haben den ganzen ersten Tag verbracht. Da gab es übrigens noch kein Onboarding bei Snox. Das war das Onboarding. Dass wir so Arbeitsverträge gesucht haben und die so digitalisieren mussten und in Personio hochladen. Weil wir hatten damals, das hat ja mein Vorgänger gemacht, quasi Personio als Tool schon implementiert, aber niemand hatte damit gearbeitet. Also das war, glaube ich, so eine Sache, die ich auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch als Fuck-up bezeichne, ist so dieses, ein Startup in den ersten Jahren nach der Gründung ist ja vorrangig darauf fokussiert, Geld zu machen und vorrangig darauf fokussiert, okay, wir brauchen jetzt irgendwelche Leute, die hier arbeiten und die Freunde, Familie, Freundesfreunde, Hauptsache ran, Hauptsache irgendwie verkaufen oder was auch immer. Und dabei wird, glaube ich, HR oder das ganze People-Thema einfach immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt beziehungsweise links liegen gelassen. Und ich glaube, der erste Tipp, den ich da wahrscheinlich geben würde, ist überhaupt erstmal festlegen, wer kümmert sich um das Thema HR. Also macht es der Gründer, macht es direkt eine der ersten Personen, die eintritt in das Unternehmen, weil ich kenne jetzt noch Firmen, die sind noch viel größer als wir und die haben keine dezidierte HR-Person, wo ich mich manchmal frage, wie könnt ihr 400 MitarbeiterInnen haben und keine einzige Person, die im HR arbeitet. Ja, ich glaube, alleine Fokus auf das Thema hilft schon und es nicht so wegschieben, weil das Problem ist, wenn dann irgendwann jemand kommt, dann hat man es halt ziemlich schwer, viele Sachen dann nachzuarbeiten, beziehungsweise findet die wahrscheinlich auch gar nicht mehr oder ja.
Was würdest du sagen, Johannes hat es ja auch gerade gesagt, hier hören irgendwie auch viele zu, die vielleicht auch genau in der Größe ungefähr sind, wo wir damals waren. Und man sich jetzt vielleicht, auch wenn man gerade noch kleiner ist, vielleicht sich sogar erstmal auch gegen eine HR-Abteilung entscheidet.
Ja.
Welche Faktoren muss man als Arbeitgeber trotzdem super genau beachten und auch pflegen, damit man trotzdem eine gute Experience für den Arbeitnehmer noch hat, auch wenn ich jetzt keine HR-Abteilung habe. Also was sollte man im HR-Bereich trotzdem, auch wenn es der Gründer ist oder irgendein Mitarbeiter, unbedingt einfach mitbringen?
Ja, ich glaube, ich würde unterscheiden zwischen intern und extern. Ich glaube, intern sollte man sich erstmal auf die Basics fokussieren. Also das Allerwichtigste ist mal, dass jeder sein Gehalt überwiesen bekommt jeden Monat. Klingt blöd, aber ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Da, wie oft haben wir beide darüber gesprochen,
ja,
nur einen Tag später und wirklich, das kann so viel beeinflussen, ja, bei einer Mitarbeiterin, weil das direkt Gehalt wird so persönlich genommen.
Total.
So, du weißt nie, in welcher privaten finanziellen Lage die Person das an diesem Tag direkt irgendwelche Abbuchungen oder sonst was kommen. Wir haben ja viel erlebt. Daher glaube ich, das will ich nur nochmal unterstreichen.
Ja.
Überweist, bei uns gehen die Gehälter in der Regel so 25. 26. raus.
Ja.
Dass er niemals was anbrennt.
Voll.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Ja, und das ist so lustig, weil man denkt dann direkt, ja, wir müssen Employer Branding machen. Bullshit. Also überweis mal das Geld so und dann können wir weiterreden.
Pünktlich
so.
Geld überweisen.
Pünktlich Geld.
HR-Tipp Nummer 1.
Safe, ja. Schreibt euch das hinter die Ohren. Nummer 2, ganz ehrlich, so langweilig das auch ist, aber wirklich ein gutes ich nenne es mal Bescheinigungswesen. Also du musst ready haben und das kann dir jeder Steuerberater, jede whatever machen. Du brauchst einen guten Arbeitsvertrag, du brauchst einen guten, weiß ich nicht, irgendwie Bescheinigung in jedweder Art. Einfach, dass das alles ready ist und dass man 5 Jahre später das nicht irgendwo suchen muss. Das würde ich sagen, ist noch wichtig.
Dürfen die Leute, die hier zuhören, dich bombardieren in LinkedIn mit Nachrichten für eine Vorlage des Arbeitsvertrags?
Gar kein Problem, wir sharen den Snox Arbeitsvertrag.
Okay, das ist eine Ansage. Selma Sadikovic auf LinkedIn.
Danke. Ciao. Können wir eine Assistentin einstellen? Nee, Spaß. Das würde ich sagen, ist wichtig. Und so extern, was auch super, super wichtig ist, was, glaube ich, oftmals auch immer noch ein Problem ist, was ich super viel auch lese bei LinkedIn und so weiter, ist Thema Recruiting. Zeitnah Feedback geben. Also das ist das erste Aushängeschild, egal ob du 3 MitarbeiterInnen hast oder 300. Ey, heutzutage kannst du es dir nicht mehr leisten, länger als 2, 3, 4 Tage irgendwie auf eine Antwort zu warten. Da werden Kununu-Bewertungen geschrieben, da werden Leute angeschrieben und da muss ich sagen, das ist super, super wichtig, glaube ich, auch nach außen.
Recruiting-Prozess wollen wir später nochmal explizit eingehen. Personio mit das wertvollste Startup Deutschland, knapp 10 Milliarden Bewertung. Ganz oft kriege ich zu hören, was machen die eigentlich? Braucht man das? Braucht man Personio, ja oder nein?
Ja.
Warum und was macht es? Also wir haben keinen Sponsorvertrag mit Personio.
Schön wär's.
Schön wär's. Viele fragen sich das, glaube ich. Und ab wann würdest du das einführen, weil das welche Painpoints löst?
Ich würde es einführen, weil es meiner Meinung nach, wir haben viele Tools uns angeschaut, auch in den letzten Jahren. Ich mag Personio deswegen, weil es A, eine All-in-One-Lösung ist. Und die gibt es einfach im HR nicht so oft. Also du kannst über Personio komplett die Verwaltung machen, du kannst komplett den Lohn machen.
Also Arbeitsverträge sind dort bei uns abgelegt.
Richtig. Und auch alle MitarbeiterInnen können ihre Stammdaten da drin verwalten, so ganz langweilige Sachen.
Atteste und alles.
Atteste, genau, also Urlaube.
Wenn man krank ist, meldet man sich dort krank, dann kriegt der Vorgesetzte eine Benachrichtigung, Urlaubsanfragen.
Genau. Slack wird direkt aktualisiert, wenn du dich da krank meldest.
Genau, das wäre tatsächlich der zweite Punkt, den ich sagen würde. Die sind halt wahnsinnig krass, was so Partnerships und Integrations angeht. Also du kannst mittlerweile so gut wie jedes Tool an die halt anbinden. Sowohl, sage ich mal, von der Seite jetzt von Steuerberatern etc., dass du Datev daran anschließen kannst, aber auch auf MitarbeiterInnenseite. Du kannst Slack integrieren, du kannst irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen Google-Sachen da integrieren, was schon ziemlich geil ist. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist, die entwickeln sich ständig weiter. Also die haben jetzt, ich glaube, Ende letzten Jahres so einen Performance-Bereich gelauncht, wo man jetzt auch Feedbacks drüber geben kann, 360-Grad-Feedback, lauter so Sachen. Das heißt, es wird nie langweilig und die Story ist nie zu Ende erzählt. Und du hast das natürlich auch smart von denen gemacht. Du kannst natürlich immer weitere Blöcke dann quasi dazu kaufen zu diesem Core-Paket, was ich ziemlich nice finde, weil du merkst sehr, der Background von Personio ist schon, die wollen einfach alles abdecken, was es im HR geben kann. Und das macht's halt sehr handy, sage ich mal, weil du all diese langweiligen Sachen im HR, die es ja nun mal gibt, halt automatisieren kannst.
Ein großer Punkt finde ich auch bei Personio, klar, man kann das auch mal mit einer Excel-Tabelle machen, aber gerade in Mitarbeitergesprächen, wenn es auch um Gehaltsgespräche geht, du kannst da direkt reingehen, du siehst bei jedem Mitarbeiter, wann die letzte Gehaltserhöhung war, wie viel im Monat ausgezahlt wird, wann es einen Bonus gab. Ja. Das sind ja oft so Sachen, wo du denkst, wenn auch das Thema dann aufkommt, jetzt lass mal kurz die Daten zusammensuchen.
Total.
Und da ist es easy, auf jeden Monat, auf Jahresansicht und sowas. Also es sind viele Sachen, die, so wie du sagst, glaube ich, mit super vielen Tools gelöst werden können oder super viele Excel-Tabellen, aber da ist alles drin.
Und sieht geil aus, ist sexy, gibt es eine App, das ist super. Ich liege krank morgens im Bett, nehme meine App raus und mache das einfach. Und muss keine Excel-Tabelle irgendwo einführen. Also ist einfach.
Voll. Absolut.
5 Leute im Unternehmen, führe ich ein, ja oder nein?
Nein.
10?
Nein.
15?
Ja.
Okay, 15.
Ich glaube, wir haben es auch ungefähr bei 15 so eingeführt.
Genutzt ab 30, als ich da war.
Ja.
Eingeführt ist ein Tool immer schnell, aber wirklich genutzt, glaube ich. Und jetzt ist es wirklich der zentrale Ort, wo wir es machen.
Safe. Das hat auch nochmal gedauert. Also ich habe vielleicht dann 15% genutzt von dem, als ich angefangen habe vor 2,5 Jahren. Und jetzt würde ich sagen, sind wir bei stabilen 70%, glaube ich.
Im Monat Oktober oder November hatten wir unseren BewerberInnenrekord. 300 Leute haben sich in einem Monat bei uns beworben. Was passiert, wenn ich mich bei Snox bewerbe? Wie ist der Prozess? Wer guckt sich das an? Haben wir im Postfach? Mhm. Kannst du uns da mitnehmen in den Recruiting-Prozess?
Ja, wir rekrutieren auch über Personio. Das heißt, das ist nochmal ein eigener Bereich in Personio, wo wir alle Stellen quasi haben und da kommen jeden Tag in die Inbox die verschiedenen Bewerbungen. Wir haben ja entweder feste Stellen, die wir ausschreiben für Snox, Snox Salting und für Snox Coffee, aber wir haben auch die Initiativbewerbungen. Das heißt, jeden Tag schaut der Tim, unser Recruiter, da rein und hat die Möglichkeit, eben die einzelnen Bewerbungen zu screenen, sich das durchzulesen und verschiebt die dann in verschiedene Kategorien. Also gerade bei Initiativbewerbungen, die wir gerade sehr viel kriegen und die auch in so einem Rekordmonat dann sehr viele sind, schauen wir uns die an, wir taggen die dann meistens und innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine erste Rückmeldung zu geben. Das heißt, wenn das dann geschehen ist, dann sind die Hiring Manager und Managerin bei uns gefragt. Das sind dann meistens die fachlichen Führungskräfte oder die fachlichen Kolleginnen und Kollegen, die sich das dann anschauen und dann auch in Personio die Möglichkeit haben zu kommentieren. Und du hast quasi 3 Felder, du kannst sagen negativ, neutral oder positiv und kannst so einen kleinen Kommentar dazu schreiben, ja, will ich einladen, wie auch immer. Und dann meldet sich der Tim meistens sehr zeitnah und dann wird ein erstes Gespräch ausgemacht, das führt dann der Tim. Außer jetzt im HR hatten wir es, als wir jetzt für unser Team jemanden gesucht haben, da habe ich die gemacht am Anfang und da wird erstmal nur ein bisschen abgecheckt, wer bist du, was treibt dich so an? Warum hast du dich bei uns beworben? Einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist die Person hinter dem Lebenslauf? Was macht die? Und ja, wir schreiben das dann runter, wie so ein kleines Gedächtnisprotokoll, schreiben so ein paar Sachen ab, klopfen irgendwie Infos ab, die wichtig sind. Wann kannst du anfangen? Wie viel willst du verdienen? Was ist dir irgendwie wichtig? Und anschließend geht es dann ins Zweitgespräch, dann entweder mit dem Hiring Manager oder der Managerin.
Wir sind jetzt mal bei Snox Salting. Romy will ja jemand, stellt immer viele Leute ein, ist ja immer fleißig. Ab wann kommt dann Romy konkret ins Spiel und was ist auch Romys Aufgabe als fachlicher Vorgesetzter? Und ist Tim dann komplett raus oder wie unterstützt Tim unser Recruiting Manager?
Ja, unsere Aufgabe im HR oder Tims Aufgabe vielmehr ist es dann erstmal herauszufinden, wie ist die Person generell. Also wir schauen ja, wir kennen ja das Team Snox Salting dann oder zum Beispiel jetzt im Team Snox Salting das Content-Team und wissen, wie sind die Mädels und Jungs da drauf, was ist denen wichtig, wie arbeiten die und wir versuchen eben dann herauszufinden, ob diese Person da reinmatchen könnte. Was dann Romys Aufgabe ist, beziehungsweise die Aufgabe vom Content-Team dann in dem Fall.
Ich bin dann raus.
ist dann die fachliche Eignung wirklich dann festzustellen, weil das können wir im HR oder Tim in dem Fall ja leider gar nicht abbilden für die vielen verschiedenen Sachen, die man bei Snox und Snox Salting machen kann. Das heißt, meistens werden dann eher noch fachliche Fragen gestellt oder man fragt dann vielleicht dezidiert nochmal zum letzten Punkt irgendwie im Lebenslauf, hey, du warst bei Agentur XY, wie kann ich mir da deinen Arbeitsalltag vorstellen, was hast du da im Day-to-Day wirklich gemacht, um einfach da abzugleichen, passt es mit dem auch, wie wir arbeiten und anschließend gibt es ja oftmals noch einen Case, das heißt irgendeine kleine Aufgabe und das ist halt super vielfältig, wie das aussehen kann und das schaut sich dann eben auch das Team an und darauf basierend versucht man eben, sage ich mal, einerseits die Erwartungen vom Bewerber und von der Bewerberin abzugleichen, aber auch die Erwartungen von Snox Salting jetzt in dem Fall. Einfach damit man da möglichst viele Infos schon gesammelt hat, bevor die Person dann, ja, zum Beispiel dann vorbeikommt oder dann im letzten Step dann auch den Arbeitsvertrag unterschreibt, um dann eben das bestmögliche Match zu finden.
Ja.
Ich krieg den goldenen Anruf. Snox will dich haben. Unser Angebot sieht so und so aus. Was passiert dann?
Ja, dann geht es meistens ganz schnell. Also das sind, muss ich sagen, als ich noch viel aktiv selbst rekrutiert habe, das sind die geilsten Momente am Arbeitstag. Fuck, jemanden anrufen und dem einfach die geilste Nachricht des Tages hoffentlich zu überbringen. Da ist schon alles passiert. Da haben Leute geheult, da haben Leute geschrien, da sind Leute komplett ausgerastet. Das ist einfach wunderschön, wirklich. Ja, wir versuchen dann schon in dem Telefonat nochmal abzuklopfen. Hey, wir haben Gehalt X ausgemacht. Passt. Start X haben wir auch ausgemacht. Passt auch. Dann let's go. Und dann greifen meistens Sabine an, also unser Operations-Team, macht den Arbeitsvertrag meistens schon ready und der wird am gleichen Tag noch ausgesendet, damit man da ja die Möglichkeit nochmal hat, drüber zu schauen, passt da alles und so weiter und so fort. Das kann digital unterschrieben werden. Also wir hatten das schon in wenigen Tagen, dass da jemand unterschrieben hat und dann ein paar Tage später schon hier im Office stand.
Was würdest du sagen, ist so die durchschnittliche Zeit mittlerweile, wenn ein Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben wird oder die Gespräche stattgefunden haben, bis die Person auch anfängt.
Ach, super unterschiedlich. Wir hatten ja jetzt im Februar unseren Rekordmonat mit 8 Starterinnen hier bei Snox und bei Snox Halting. Und da waren zum Teil Leute dabei, die hatten schon vor 4-5 Monaten unterschrieben. Wo ich so dachte, fuck, krass, die kommen ja auch noch, voll vergessen. Kommt halt immer sehr auf die Kündigungsfristen der Leute an. Aber wir hatten, glaube ich, auch 1-2 Leute jetzt im Februar, die angefangen haben, die haben vielleicht 4-5 Tage vorher unterschrieben.
Okay, also alles mit dabei.
Es ist alles mit dabei, es wird nie langweilig.
Stimmt. Ich habe gerade überlegt, es war wirklich Dorit, die bei uns im E-Mail-Marketing angefangen hat. Ich glaube so 25. Januar, 26. haben wir gesagt. Ist halt bei ihr, ich glaube, sie war mit der Ausbildung, Studium oder irgendwas, war sie fertig. Genau. Wusste dann noch nicht, wie es weitergeht. Also super unterschiedlich. Aber ich würde sagen, eine Benchmark ist normal 3 Monate, würde ich so sagen. Das ist so eine...
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, umso senioriger die Positionen werden, die du hirest, umso höhere Kündigungsfristen haben die Leute halt auch, weil natürlich Arbeitgeber sich auch irgendwie absichern wollen. Und dann hauen die dir natürlich da gerne mal längere Kündigungsfristen rein.
Wie geht's dann weiter? Wir haben, du hast gerade gesagt, diesen Monat, klar, bei uns fängt man auch am 1. an zu arbeiten, wenn es ein Wochentag ist, kommt man neu ins Team. Diesen Monat waren es 8 Leute bei uns zusammen. Wie sieht das Onboarding aus? Mal so viel vorweg, als Team von der neuen Person sieht man die Person erstmal 3 Tage ungefähr nicht.
Das stimmt. Ja, wir krallen uns die erstmal. Also Onboarding beginnt ja meistens schon vor dem ersten Tag. Also Larissa ist da unsere Onboarding-Fachfrau und die holt dann meistens schon die Leute irgendwie ab, die ruft die mal kurz vorher an und checkt irgendwie schon mal ab. So, gerade wir haben ja viele Leute, die remote arbeiten, diese Leute müssen ja dann irgendwie auch anreisen, die kommen dann ins Hotel, die reisen meistens am Abend vorher an und so weiter. Und dann werden erstmal so ganz basic Fragen geklärt, wann treffen wir uns, wo treffen wir uns, wo ist das Büro, 4. Stock, hier kannst du klingeln. Weil, ja, neuer Job, neues Glück und natürlich aber auch alles neu, also neue Leute, neue Stadt oftmals ja auch und man hat so viele Fragezeichen im Kopf, sodass wir da versuchen, bestmöglich vorher schon die Leute irgendwie abzuholen. Larissa holt die Leute auch oft morgens schon im Hotel ab, dass man zusammen hinläuft und so, das ist dann irgendwie auch mal ganz süß. Und dann...
Also Onboarding ist immer vor Ort?
Ja, bei uns in 100% der Fällen. Also auch wenn die Leute remote sind, kommen die trotzdem die ersten 3 Tage. Sehr wichtig. Genau, und dann gibt es eigentlich so eine kleine Reise durch die komplette Snox-Welt. Da muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz drauf. Das ist, ich habe vorhin extra als Vorbereitung nochmal in unser Onboarding-Feedback-Tool reingeschaut. Und das wurde auch sehr oft quasi genannt, dass es einfach cool ist, weil eine Struktur da ist. Du weißt einfach, heute ist mein erster Tag und ich weiß, was ich heute mache, ich weiß, was ich morgen mache und ich weiß, was ich übermorgen mache und ich weiß, was dann die Tage drauf passiert. Das heißt, die Leute kriegen am Anfang, am Montagvormittag jetzt zum Beispiel, dann ein kleines, ja, ich sag mal, eine kleine Reise durch irgendwie Snox generell. Also mit was für Tools arbeiten wir, wie viele Leute sind wir, wo haben wir noch Büros, also wirklich so die absoluten Basics. Dann richtet man meistens die Hardware ein, einfach damit man schon mal irgendwie alles hat. Die ganzen Konten werden ja dann angelegt und so weiter. Und dann haben wir nachmittags die erste Onboarding-Session, wo jeder Teamlead bei uns bei Snox seine Abteilung vorstellt. Und ich fange da dann meistens an, stelle HR vor und stelle dann eben vor, wer arbeitet bei uns im HR-Team, was macht die einzelne Person und so weiter. Und die 2 Tage drauf ist wirklich durchgetaktet von morgens bis nachmittags, wo jedes Team und jede Abteilung die Möglichkeit hat, sich eben vorzustellen. Das sind dann immer so halbe Stunden Termine und man kriegt halt am Anfang einfach so einen richtig guten 360-Grad-Blick. Einmal, okay, wir haben Product Development, wir haben Supply Chain, wir haben Finance und so weiter, wer da was macht. Und vor allem, man hat schon mein Gesicht auch dazu gesehen. Und meistens stellen die Teamleads auch die eigenen Teammitglieder dann vor. Man kriegt so ein grobes Gefühl von dem, was passiert.
Ich darf auch immer sprechen. Oder Felix, es gibt so eine Gründerstory. Und ich glaube, das kommt auch echt gut an. Also das vielleicht auch als Tipp, wenn neue Leute starten, so ein bisschen die Unternehmensstory. Gerade als Geschäftsführer hast du fast zu keinem von denen irgendwie einen täglichen Kontakt. Und da ist es mal cool, am Anfang zumindest die Leute kennenzulernen. Wir machen noch einen LinkedIn-Post dann, den kennt ihr bestimmt. Also nach dem Gründervorstellen machen wir immer ein Foto zusammen und posten das, weil wir uns bei diesem ganzen Prozess ja immer die Frage gestellt haben, für die ist es der besonderste Tag seit Monaten. Ja. Also für die ist es ja what the fuck, aber für uns ist es ja jeden Monat immer ja. wieder das Gleiche. Und da einen Fokus drauf zu haben, haben wir ja tatsächlich eine Person, die die Hälfte ihrer Zeit quasi nur in Anführungszeichen Onboarding macht, dass ja. das geil ist, weil wir gesagt haben, wenn du hier anfängst, dass es ein direktes Feuerwerk ist, weil ja. das haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht. Du kamst an, so wie es bei dir war und du bist erstmal enttäuscht, du bist voller Vorfreude und denkst ja. dir so, ah scheiße, also okay, mhm. das ist Startup und dann bist du erstmal, fährst du mit 200 gegen die Wand und denkst so, kommst dann vielleicht abends nach Hause und bist dann so enttäuscht und genau dem wollten wir entgegenwirken.
Voll.
Vielleicht noch fachlich gesehen, Romy hat es ja so ein bisschen scherzweise gesagt, die ersten 2-3 Tage, also wenn jemand bei Snoxalting anfängt, kriegt die Romy die ersten 2-3-4 Tage gar nichts mit. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man nicht ankommt und direkt, ja gut, dass du da bist, bam, 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 hier, mach das und das und das, sondern hey, Schritt für Schritt für Schritt. Und es ist vollkommen in Ordnung, auch in den ersten Tagen, wenn man nur 5-6 Stunden arbeitet, weil diese 5-6 Stunden muss man sich ja auch in die Person reinversetzen. Die sind so overwhelming. Safe. Auch wenn das nur Konten einrichten und Tool einrichten. Ey, Asana zum ersten Mal sehen, was man da alles machen kann.
What the fuck,
Alter. Also die Leute sind angespannt, also da ist weniger als mehr, ist, glaube ich, auch ein großes Learning des Onboarding. Hast du vielleicht noch 2-3 Tipps auf Lager, wo du sagst, darauf achtest du?
Ja, also das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, würde ich gerne nochmal unterstreichen. Das ist super wichtig, weil wir merken das immer wieder. Ich habe jetzt im Januar das Onboarding mal wieder selber gemacht, weil Larissa im Urlaub war. Und da ist mir auch aufgefallen, so, fuck, die Leute, die sind am Arsch. Also es ist 15 Uhr, die kennen ihren eigenen Namen nicht mehr. So ist einfach ciao. Weil alleine sich zu merken, wo war hier nochmal die Küche und wo war hier nochmal das Klo, geschweige denn, fuck, wie heißt eigentlich mein Kollege nochmal, der neben mir sitzt, so, du kommst ja auch in super cringe Situationen ja auch in den ersten paar Tagen. Genau. Ich glaube, ein Tipp, den ich gerne geben würde, der sich auch so aus unserem Feedback heraus so etabliert hat, ist einfach Struktur. Also gebt den Leuten am Anfang an die Hand, was die nächsten Tage passiert. Weil ich glaube, Leute in so Situationen sind schnell überfordert irgendwie und haben Angst und wissen nicht so genau, trauen sich vielleicht dann auch nicht. So, fuck, wo war nochmal mein Büro? Kann ich da jetzt hinlaufen und so? Die sehen alle hier so busy aus, ich kann die nicht stören und so, ne? Einfach Struktur geben und sagen, von 8 bis 12 machen wir das. Um 12 gehen wir alle zusammen hier unten essen und um 13 Uhr geht's weiter. Also wirklich so Basics. Und dann eine Sache, du hattest es gerade so schön gesagt wegen dem LinkedIn-Post, so für die alten Hasen, nenne ich sie mal, ist halt der erste eines Monats ein Tag wie jeder andere. Für diese Leute ist es der krasseste Tag ever, so. Und ich glaube, was da noch wichtig ist, ist so die alte Crew, sag ich mal, oder halt die Leute, die da arbeiten, so ein bisschen dementsprechend auch zu briefen. Also seid offen, geht auf die Leute zu, fragt die mal, wie es denen geht und so, weißt du, weil ich glaube, wenn man irgendwo neu hinkommt und da sind 100 Leute irgendwie und jeder ist super busy und kennt alles und kennt jeden und hier scherzt man und da, du kennst am Anfang nicht die Gepflogenheiten auch eines Arbeitsplatzes, du hast keine Ahnung, wie die Leute miteinander interagieren und so und ich glaube, da kann man wirklich sagen, seid offen, geht auf die Leute zu und bereitet denen halt diesen schönen ersten Tag oder diese schönen ersten Tage.
Employer Branding. Viele von außen würden sagen, glaube ich, von uns als Snox, dass kaum jemand im E-Commerce das so stark macht wie wir. Wir haben schon die Bewerbung angesprochen. Was glaubst du, sind die größten Faktoren, dass sich wirklich 300 Leute bei uns bewerben? Warum bewerben die sich bei uns? Warum wirken wir nach außen als Arbeitgeber so attraktiv?
Ich glaube, weil wir sehr authentisch sind in dem, was wir tun. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Touchpoints Leute mit Snox haben oder haben können. Und das ist für mich immer wieder krass zu sehen, ob du jetzt unserem Snox bei Instagram folgst oder ob man dir privat folgt, ob man irgendwie anderen Leuten, die bei uns arbeiten, folgen. Ich glaube, es ist am Ende des Tages so eine Mischung aus sehr, sehr vielen verschiedenen Touchpoints, die es gibt. So, vielleicht hört jemand den Podcast, weil er irgendwie Tipps haben will für sein Business oder wie auch immer. Und dann natürlich, wenn man Employer Branding sagt, kann man nicht LinkedIn nicht sagen. Ich glaube, unsere Strategie, die eigentlich keine Strategie ist, sondern die so gewachsen ist, der einzelnen, ja, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, Personal Brands in klein, beziehungsweise Corporate Influencer oder wie auch immer man es nennen möchte, glaube ich, hat sehr stark auch dazu beigetragen, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, egal wohin ich mich bewege, da ist überall Snox. Und ich glaube, das haben wir ziemlich gut gemacht und es ist halt auch da, glaube ich, gewachsen durch alles, was wir ausgetestet haben in den letzten 2-3 Jahren und wo wir vielleicht auch gemerkt haben, das hat für uns funktioniert und ist vielleicht weniger, ist einfach schön zu sehen. Seien das, du hattest es eingangs gesagt, so Instagram-Formate, die aus dem Spaß heraus entstanden sind oder auch unsere ehemalige Kollegin Nina, die irgendwie so geile TikToks gemacht hat zum Thema Snox als Arbeitgeber. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so dieser bunte Blumenstrauß aus so allem Möglichen. Aber wenn man auf die Zahlen guckt, was der größte Treiber ist für Bewerbungen, wir erheben das ja auch immer, woher die Leute uns kennen, ist es LinkedIn tatsächlich.
Wie kann man MitarbeiterInnen, du hast es gerade gesagt, dazu motivieren, auch Corporate Influencer zu werden? Also ich glaube, das hat für uns ja auch einen super großen Wert und das machen, glaube ich, viele auch einfach von sich heraus, weil viele auch LinkedIn nutzen. Aber wie würdest du da vorgehen? Oder wie gehen wir vielleicht auch vor?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, es sind, glaube ich, zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal sollte man es nicht erzwingen. Es gibt Leute, die machen das gerne und es gibt einfach Leute, die machen es nicht gerne. Die finden dann auch nicht gerne, glaube ich, so im Vordergrund irgendwie statt oder haben davon nichts. Ich glaube, erstmal diese Leute rauszufinden, die es quasi gerne machen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, sind, glaube ich, die Beweggründe, warum man das macht, immer sehr unterschiedlich. Aber was ich bei uns so herausgefunden habe, ist so dieses, man will selbst irgendwie auch jemand sein und man ist nicht nur Snox, sondern man ist auch ein Gesicht hinter der Brand vielleicht und hat seine eigene Expertise und hat seine eigenen Ideen, Weltanschauungen, die er gerne teilen möchte und möchte vielleicht gerne in dieser Welt irgendwie auch stattfinden und möchte darüber sprechen, was ihn denn jetzt vielleicht gerade so bewegt oder nicht, was ist der Blick von Snox auf Entwicklungen im Performance-Marketing, sondern was ist Arnes Blick da drauf? Also einfach so ein bisschen dieser menschliche Blick, glaube ich, auf Trends, die passieren, auf Dinge, die man irgendwie liest und konsumiert, da so ein bisschen seinen eigenen Twist irgendwie reinzubringen. Ich glaube, das ist eine Sache. Und sich natürlich auch so ein bisschen als Experte beziehungsweise als Expertin auch positionieren.
Ich sage immer in unseren Teams, ihr seid blöd insofern, rein wirtschaftlich gesehen, wenn ihr es nicht macht. Denn, die gute Anekdote dazu, Mesut Özil, kennt ihr Mesut Özil?
Natürlich.
Klar, das ist der Ex von Mandy Capristo, oder?
Ah, so merkt
man. Daher kennt man ihn.
Einer der besten deutschen Fußballer eine Zeit lang. Er hat bei Real Madrid gespielt und dann war er schon auf dem absteigenden Ast und dann war im Raum, okay, wohin wechselt er? Er ist der deutsche Spieler gewesen mit den meisten FollowerInnen und ist deswegen ja für 50 Millionen Euro Ablöse zu Arsenal gewechselt. Und es kam später raus, dass Arsenal ihn sehr strategisch gekauft hat, weil seine Follower sehr aus dem türkischen Raum und aus dem deutschen Raum kamen. Also sehr, sage ich mal, auch finanzstarke Leute, gute Fans, wo Arsenal davor noch nicht stark war. Und somit, warum erzähle ich das? Ich glaube sehr, sehr stark und fest daran, dass auch sich insofern die Arbeitswelt ändern wird, dass Leute einfach einen großen Mehrwert haben, wenn sie zu einer Firma kommen, wenn sie eine große Followerschaft haben. Es geht gar nicht nur um die Fähigkeiten, wie bei Mesut Özil, wie ist er als Fußballer, sondern er hat einen großen Instagram-Account, deswegen bringt er viel Spotlight, viel Aufmerksamkeit zum FC Arsenal und genauso ist es auch gewesen. Ich weiß nicht, wie die Personalie hieß, die ist, glaube ich, von SAP zu Microsoft gewechselt, auch ein riesengroßer LinkedIn-Account. Auch da, die macht jetzt Pressearbeit bei Microsoft. Was ein Zufall. Also, was ich damit sagen will, wenn euer Arbeitgeber es erlaubt, dann würde ich es auf jeden Fall machen, weil ihr euren eigenen Wert für die Firma oder für eine andere Firma später mal, solltet ihr den Job wechseln, einfach deutlich höher ist.
Ja, voll. Also mega geiles Beispiel. Und auch, um da mal direkt einzuhaken, wenn der Arbeitgeber es nicht erlaubt, dann will ich auch mal direkt nachfragen, warum. Also das macht für mich gar keinen Sinn.
Gibt es aber, glaube ich, wirklich genug.
Ja, gibt es auch.
Kann aber nicht die verstehen. Wir verboten halt während der Arbeitszeit, weil neben der Arbeitszeit kann es ja dir keiner verbieten.
Nee, aber wo einfach quasi wirklich verboten wird, was über deine Arbeit in dem Sinne zu posten, voll, dein Arbeitsalltag oder was nur am Rande damit zu tun hat, was halt dein Beruf im Endeffekt ist, aber ja, was du dann halt bei einer Firma ausübst.
Ist so. Ich höre das voll oft, wo Leute mir sagen, ich finde es voll cool, dass du da auch so drüber schreiben kannst und so offen und so, wo ich mir immer denke, ja. Aber es ist auch da wieder, ich glaube, wir leben da auch in so einer krassen Bubble, dass es für uns so normal ist. Ich glaube, für ganz, ganz viele Leute ist das überhaupt nicht.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten, nämlich ab dem 1.2. jetzt haben wir den lieben Marius im Team und er macht nichts anderes, als unseren Corporate-Influencern quasi dabei zu helfen, zu unterstützen, ihr LinkedIn groß zu machen. Weil wir gesehen haben, organisch, ohne dass sie das crazy gepusht haben, posten 5 bis 10 Accounts regelmäßig und jetzt wollen wir diese 5 bis 10 Accounts noch unterstützen, weil wir als Firma haben ja auch einen riesen Mehrwert, wenn Selma 2-3 Mal die Woche postet, was bei Snox abgeht. Jeder hat im Schnitt irgendwie 3.000 bis 5.000, keine Ahnung, wie viele Impressionen. Wie viele Impressionen hat ein Post von dir? 30.000. Okay, dann, das ist ja ein riesen Mehrwert für uns. Wir zahlen Hunderttausende im Monat, um paid irgendwie so eine Reach zu bekommen. Also wenn das jemand organisch macht, wollen wir die Leute noch enable. Was ist die schönste Anekdote, die durch LinkedIn entstanden ist?
Sehr gut. Ich muss sagen, sehr viele. Ich erinnere mich oft an geile Kommentare, die ich lese, die ich dann so mal gescreenshottet habe. Und habe ich letztens so einen gefunden, den fand ich so geil. Da hat einer geschrieben, das fand ich irgendwie lustig, auf Twitch könnte man vom Monte-Effekt reden und bei LinkedIn muss man ja mittlerweile vom Snox-Effekt reden oder irgendwie sowas. Das fand ich so süß, weil ich so dachte, ja, das ist irgendwie cool. Und auch jetzt gerade unsere neue Mitarbeiterin Irina hat jetzt auch angefangen und die meinte so, wie macht ihr das? Und jetzt ist sie endlich behind the scenes und jetzt wird sie erfahren, wie das hier so läuft mit dem LinkedIn. Und ich war so, ja, mach einfach so, wenn du willst und wenn nicht, dann nicht, dann ist auch okay. Und ich glaube, das ist schön. Das ist so, glaube ich, auf dem so Corporate-Level so meine Anekdote. Und dann hatte ich so eine persönliche Anekdote, wo ich wirklich dachte, what the fuck? Letztes Jahr auf dem OMR-Festival saß ich in der ersten Reihe bei so einem Pitch. Das war so Höhle der Löwen mäßig.
Ah, mit Lea-Sophie Kramer.
Genau.
Verena Pauster.
Genau, das war ziemlich cool. Und da saß ich und neben mir saß so ein Mädel. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so irgendwie ist sie so ein bisschen weird, weil die hat immer wieder so zu mir rüber geguckt. Ich dachte so, hä, habe ich da irgendwas? Und dann war da eine Pause und dann schaut sie mich so an und sie steht auf und ich dachte, sie sagt jetzt so, hey, kannst du kurz auf meine Tasche aufpassen, so, ich muss aufs Klo, irgendwas so mädelsmäßig halt. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, hey, darf ich dich kurz stören? Ich so, ja klar. Und die so, ich kenne dich von LinkedIn. Und ich dachte so, hä, what the fuck? Ich bin halt gar nicht drauf klargekommen, weil ich so dachte, keine Ahnung, so bei Johannes kann ich es irgendwie verstehen, so, wenn das mal kommt, weil halt viel so Social Media auftritt, wie auch immer. Die dachte so, wer bin denn ich? Also ist ja so random. Und dann meinte sie einfach, ja, voll cool, ich mag deine Posts voll. Und ich dachte so, oh Gott, das ist unangenehm und süß. Ja, das war voll süß. Da habe ich mich gefreut.
Unser Slogan bei Snox ist:
Why not?
Und wir fragen auch hier unsere Gästinnen immer: Hast du eine Anekdote, eine gute Geschichte, wo du dir gedacht hast, why fucking not?
Bestimmt. Eine Why Not-Geschichte ist letztes Jahr passiert und da will ich auch dir nochmal hier on tape, Johannes, danke sagen fürs Pushen. Das war nämlich Why Not. Ich war letztes Jahr, wir haben vorhin über Personio geredet, auf einem Panel von denen eingeladen und ich konnte da aber nicht hingehen ich wollte hingehen, aber ich konnte nicht, weil ich da eigentlich in Urlaub geflogen wäre. Und dann habe ich so Johannes so geschrieben, ich so, fuck, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will da hingehen und so. Und dann hat er so gemeint, buch den scheiß Flug um, so, wo ist das Problem? Und dann dachte ich mir, ey, why not? Ja, mache ich, ich buche den blöden Flug um, egal was das jetzt kostet und ich gehe dahin und ich fahre dahin und es wird geil. Und ja, ich glaube, es ist schön, weil dieses Umfeld, in dem wir uns hier jeden Tag bewegen, das bringt dich automatisch einfach dazu, manchmal verrückte Sachen zu machen oder irgendwie, weiß ich nicht, mal so den einen Step zu gehen, wo du dir nicht sicher bist, so lohnt sich das jetzt, war das im Endeffekt jetzt unnötig oder nicht. So, das sind diese Momente, wo ich immer denke, so ja, why not?
Ich hätte safe gedacht, wir waren zusammen in Berlin auf einem Personal Branding Event. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß,
erzähl,
was
du meinst.
Ja, stimmt, ey, das war auch ein crazy Moment. Wir waren auf dem Personal Brand
Summit,
LinkedIn Summit von Diana und Sarah Emmerich. Genau, und ich war irgendwie auch random in Berlin wegen irgendwas. Wir waren da dann zusammen und da war einfach Luisa Dellert. Ich liebe sie. Sie ist toll. Und ich folge ihr schon seit locker 200 Millionen Jahren auf Instagram. Und die hat mir einfach mal geschrieben bei LinkedIn, dass sie mich total cool findet. Und ich dachte so, alter Schwede, ey. Ich habe gerade meinen Fangirl-Moment, aber ich muss cool sein, weil ich bin ja jetzt cool und sie ist auch cool, so mäßig. Und dann war sie auch auf diesem Event und Johannes hat mich schon die ganze Zeit so angeguckt und ich so, oh mein Gott, die ist so cool, die hat mir geschrieben, ich muss jetzt da hingehen. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gemeint, hi. Und sie so, oh mein Gott, Selma. Und dann bin ich wirklich fast umgefallen, einfach weil sie den Namen auch wusste. Ja, fuck safe, das war ein Why Not Moment. Der war geil.
Stark.
Das war eine tolle Geschichte. Luisa, falls du das hörst.
Wenn du dich auf eine Charaktereigenschaft bei dir begrenzen müsstest, eine einzige, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist, welche wäre es?
Ich glaube, ich bin ziemlich kommunikationsstark, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Da kommt die Podcast-Stimme raus.
Nee, ich glaube, manche Leute würden es vielleicht auch als laut bezeichnen. Ich sage einfach, es ist kommunikationsstark. Ich glaube, deswegen bin ich da, wo ich bin.
Es war so schön, dass du da warst, Selma.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Und schreibt dir auf LinkedIn,
wenn Selma, ihr den Arbeitsvertrag von Snox möchtet.
Genau, und noch mehr gute Tipps.
Ja.
Selma Sadikovic auf LinkedIn. Schaut vorbei und habt eine schöne Woche. Tschüssi.
Bye. Tschüss. Johannes, was war dein Key-Learning mit Selma? Beziehungsweise gab es jetzt gerade noch eins, weil du steckst ja eigentlich mit am tiefsten in den ganzen Themen auch mit drin.
Mein Key-Learning war crazy, wie sich das alles entwickelt hat. Also, wie so oft, wir machen das jetzt seit anderthalb, zwei Jahren und du denkst daily so, boah, und das noch, scheiß Mitarbeiterumfang. Aber jetzt zu sehen, wie sich die HR-Abteilung in zwei Jahren entwickelt hat, dass wir Leute fürs Onboarding haben, dass wir explizit für verschiedene Prozesse alle so optimiert waren, das hat mich richtig stolz gemacht. Und das war, glaube ich, mein Key-Learning. Für alle, die zugehört haben, würde ich wirklich einfach Schritt für Schritt durchgehen und die Sachen kopieren. Also, ja, das würde ich jeder Person empfehlen.
Ja, ich fand das auch, als sie jetzt nochmal gesagt hat, wie sah unsere HR-Abteilung eigentlich aus, als sie gekommen ist. Da merkt man manchmal richtig, ja, stimmt. Und es ist auch noch nicht so ewig lange her. Wir reden jetzt nicht über 5 Jahre.
Und da denke ich mir immer so, stell mal vor, was geht hier ab in 5 Jahren.
Ja, total. Nächste Woche geht's weiter mit den beiden Lieben von Versus Benefits, nämlich mit Lena und Laurence.
Multimillionäre.
Multimillionäre jetzt, ja, so muss man das sagen. Die haben letztes Jahr einen Exit hingelegt nach 4 Jahren mit Versus Benefits. Sie sind immer noch beide als Geschäftsführerin tätig. Und ob sich was verändert hat und wie der Prozess ablief und vor allem machen die eine hammermäßige Internationalisierungsstrategie, die aufgeht, was ja viele nicht haben.
Krass, das muss ich mir anhören.
Darüber sprechen wir nächste Woche, denn Montag ist
Podcast-Tag.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.